Unser Thema heißt, das Evangelium Jesu Christi lehren und lernen, und zwar sowohl im Klassenraum als auch zu Hause. Wir alle, Führer, Lehrer, Missionare und Eltern, haben die lebenslange Aufgabe vom Herrn, die Lehren des Evangeliums zu unterrichten und zu lernen, so wie sie uns offenbart wurden. Zu Beginn werden Elder L. Tom Perry und ich uns kurz über die Grundsätze unterhalten, die gutes Unterrichten ausmachen. Mir ist aufgetragen worden, einige persönliche Erlebnisse zu schildern, die mich viel darüber gelehrt haben, wie man unterrichtet und lernt. Wenn Sie aufmerksam zuschauen und zuhören, werden Sie feststellen, dass ein guter Lehrer auch gerne bereit sein muss, zu lernen. Nach unserem Gespräch wird Elder Jeffrey R. Holland uns darin schulen, wie man sich auf das Lehren vorbereitet. Er wird zu Schülern in eine Klasse gehen, um an einem Beispiel zu zeigen, wie man eine Klasse unterrichtet. Jeder der 12 Apostel könnte das genauso gut vorführen. Und jeder würde an die Aufgabe anders herangehen als die anderen. Es gibt keine Methode, die bei jedem Lehrer und in jeder Situation funktioniert. Wir brauchen unbedingt die Führung durch den Geist, wenn wir das, was wir vorbereitet haben, unsere Erfahrung, unsere Persönlichkeit, unser Wissen und unser Zeugnis, jeden Augenblick im Unterricht nutzen wollen. Nach Elder Hollands Darbietung machen wir kurz 5 Minuten Pause.
Präsident, Sie haben ein Buch mit dem Titel Teach Ye Diligently, lehrt eifrig, verfasst. Jeder, der ein Amt in der Kirche hat, muss ein guter Lehrer sein. Das ist unsere wichtigste Berufung. Können wir uns ein paar Minuten darüber unterhalten, warum wir in unseren verschiedenen Berufungen eifrig lehren müssen?
Ich wurde als Seminarbeauftragter ernannt und hatte von nichts eine Ahnung. Ich wurde beauftragt, eingestellt und mehr oder weniger dafür bezahlt, dass ich mich in der Kirche umsah und den Seminarlehrern sagte, wie man unterrichtet und was sie alles falsch machten. Das war mir sehr peinlich. Ich kam in eine Klasse, sah mir den Lehrer an und musste ihn dann zurechtweisen. Dabei wusste ich ganz genau, dass ich in meinem Unterricht genauso machte. Und ich wusste, wie Kritik wirkt. Elder Lee und Elder Romney belehrten einen ständig. Und sie scheuten keine Mühe, mir etwas zu sagen oder beizubringen. Ich glaube, das lag daran, ich weiß nicht so recht, ob sie ahnten, dass ich einmal diese Berufung haben würde, dass ich eine Tugend hatte. Ich wollte lernen und blockte nicht ab. Und wenn man nicht abblockt, wenn man lernen will, belehrt der Herr einen immer mehr. Manchmal lernt man sogar etwas, was man eigentlich gar nicht wissen wollte. Diese beiden großartigen Lehrer unterwiesen mich. Wenn ich Bruder Romney traf, sagte er manchmal, Junge, ich möchte dir etwas sagen. Ich wusste dann schon, was kam. Er sagte mir dann, dass ich etwas tat, was ich nicht tun sollte, und ich war ihm immer dankbar. Schon früh habe ich gelernt, wie wertvoll es ist, auf die Erfahrungen älterer Menschen zu hören. Ich hatte einmal einen Pfarrpräsidenten, der sagte, ich habe immer versucht, mich mit großartigen Menschen zu umgeben. Er wohnte in einer kleinen Stadt in Idaho, doch er meinte, wenn ein Gastredner kam oder ein anderer besonderer Gast, versuchte ich immer hinzugehen, denn ich könnte von ihnen lernen. Ich habe mich immer zu älteren Menschen hingezogen gefühlt. Jetzt bin ich selbst einer. Aber ich weiß noch, dass LeGrand Richards vom Kollegium der 12 nicht so schnell gegangen ist wie die anderen. Ich habe immer auf ihn gewartet, ihm die Tür aufgehalten und bin zusammen mit ihm zurück zum Gebäude gegangen. Eines Tages meinte dann einer der Brüder, wie nett von Ihnen, dass Sie sich um Bruder Richards kümmern. Und ich dachte, Sie kennen meine egoistischen Beweggründe nicht, denn auf dem Rückweg hörte ich ihm immer zu. Ich wusste, dass er sich noch an Wilford Woodruff erinnern konnte und erzählte mir viel. Einzelunterricht ist sehr produktiv. Wenn man auf Fehler hingewiesen wird, ist das ja meistens auch ein Einzelunterricht. Ein weiterer Grundsatz für das Unterrichten ist, dass man früh aufsteht. Doch der einfache oder auch schwere Teil dabei ist, dass man früh schlafen geht. Dann kann man am Morgen, wenn der Kopf noch klar ist, in sich gehen. Dann kommen die Ideen für den Unterricht. Ich weiß nicht, wie oft mir das passiert ist, aber gewiss nicht erst in jüngster Zeit. Da hatte ich einen Auftrag vor mir und ich hatte nicht den blassesten Schimmer, was ich tun sollte. Wie gestern in der Versammlung mit den Generalautoritäten. Ich wusste, ich spreche zuerst und ich dachte, was soll ich sagen? Ich war zuversichtlich, dass mir etwas in den Sinn kommen würde und so war es dann auch. Sie waren ja dabei.
Welche Rolle spielen die Heiligen Schriften, wenn Sie unterrichten?
Ich habe mich immer auf die Heiligen Schriften gestützt. Das beste Beispiel für das Unterrichten und wie man es macht, das beste Beispiel für Unterrichtsmethoden, welches Thema man auch wählt, es geht ja immer um das Evangelium, sind der Herr und seine Belehrungen. Deshalb gehe ich nicht gerne ohne meine Heiligen Schriften ans Rednerpult oder vor eine Klasse. Ich halte sie auch jetzt in der Hand, damit Sie mich nicht in Verlegenheit bringen können.
Präsident, Sie haben diese Heiligen Schriften immer bei sich. Immer, wenn ich mit Ihnen zusammen war, hatten Sie diese Schriften dabei. Sie haben uns einmal erzählt, wie Sie im Wasser gelegen haben und dass Sie dadurch nur noch besser geworden seien, weil man sie jetzt schneller durchblättern kann. Wie verwenden Sie diese Schriften beim Unterrichten?
Nun ja, ich hatte draußen auf dem Rasen darin gelesen, jemand rief mich zu sich und ich ließ meine Schriften geöffnet auf dem kleinen Tisch liegen, vergaß sie, wie alte Männer das nun einmal tun, und dann ging die Sprinkleranlage an. Am Morgen kam ich heraus und dachte, oh weh, meine Schriften, die ich seit 50 Jahren markiere, sind ruiniert. Ich stellte fest, dass sich dadurch aber nur die Seiten gelockert hatten. Ich glaube, wenn ich mir neue Schriften zulegen müsste, würde ich sie zuerst in den Regen legen, ehe ich sie benutze.
Häufig hören wir von den Leuten etwas über die Schriften und wie schwierig es sei, sie bis zum Ende zu lesen. Wie erwecken Sie bei Ihren Unterweisungen die Schriften zum Leben?
Bleiben Sie am Ball. Wenn man zum Beispiel das Buch Mormon liest, ich weiß noch, wie ich mir damals vornahm, das Buch Mormon zu lesen. Ich war ein Teenager, schlug das Buch auf und las, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Dann las ich ein paar Kapitel und lernte einiges. Es war interessant. Ich kam damit zurecht, bis ich dann zu den Jesaja-Kapiteln gelangte, die in der Sprache des Propheten aus dem Alten Testament geschrieben waren. Und so nahm ich mir ein paar Monate später wieder vor, das Buch Mormon zu lesen. Ich schlug es auf, ich, Nephi, stamme von guten Eltern. Doch immer blieb ich an dieser Barriere mit den Jesaja-Kapiteln hängen. Und ich fragte mich, warum sie überhaupt in diesem Buch waren. Schließlich nahm ich mir vor, sie zu lesen. Ich war ja noch ein Teenager. Ich musste nur die Wörter lesen. Ich verstand sie zwar nicht, aber ich konnte weiterblättern und kam voran. Wenn man dann einmal geschafft hat, ist der Rest ein Kinderspiel. Man muss also fest entschlossen sein, die Schriften zu lesen. Man darf nicht nur ein bisschen darin herumstochern, sondern muss sie von vorn bis hinten durchlesen. Das Buch Mormon, das Neue Testament, Lehre und Bündnisse, die köstliche Perle. Und viele Jahre lang hatte ich die Gewohnheit, im Sommer, wenn ich ein wenig Freizeit hatte, die Schriften zu lesen, um meinen Vorrat wieder aufzufüllen.
Welchen Rat würden Sie einem Neubekehrten geben, der seine erste Berufung als Lehrer antritt?
Ich würde ihm sagen, dass er es schaffen kann. Jeder kann unterrichten. Ich würde ihm raten, um die Gabe des Lehrens zu bitten. Im Buch Mormon werden ja Gaben aufgezählt und erläutert. Eine davon ist, durch den Geist das Evangelium zu lehren. Als ich das vor etlichen Jahren las, dachte ich, diese Gabe hätte ich gerne. Ich möchte durch den Geist lehren können. Ich habe aus den Heiligen Schriften gelernt, dass man darum bitten muss. Bittet, dann wird euch gegeben. Darum würde ich so jemandem raten, weiterhin darum zu bitten, denn sucht, dann werdet ihr finden. Man muss sich diese Gabe verdienen, aber man kann sie erhalten.
Was muss ein Lehrer tun, um sicherzustellen, dass er den Geist im Unterricht bei sich hat?
Man muss würdig leben und um Hilfe bitten. Wenn man Kinder hat, kann man um Hilfe bitten. Mann und Frau können miteinander sprechen. Und dann muss man die Gebote halten und stets und ohne Unterlass um die Fähigkeit und Inspiration beten, dass man weiß, was man tun soll und wann man es tun soll. Und der Herr wird uns nicht im Stich lassen. Ich werde euch nicht als Weisen zurücklassen, sondern ich komme zu euch, was auch immer ihr voll glauben und im Vertrauen darauf, dass ihr empfangen werdet, erbittet. Das werdet ihr empfangen. In einer Schriftstelle gibt es aber noch den kleinen Zusatz, sofern es gut ist. Das Evangelium ist wirklich praxisnah. Vielleicht sind Sie schon älter und meinen, Ihre Arbeit sei bereits getan. Oder Sie sind noch ganz jung und alles macht Ihnen Angst. Oder eine Mutter, die mit ihren Kindern alle Hände voll zu tun hat. Oder ein vielbeschäftigter Vater. Aber Sie können lehren, Sie können beten und Sie können geführt werden. Und das werden Sie auch. Sie werden vom Herrn gesegnet, das kann ich Ihnen verheißen. Wenn der Herr die Menschen belehrte, bezog er sich immer auf etwas, was sie kannten. Zum Beispiel, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Netz. Natürlich ist es kein Netz, man kann es aber damit vergleichen, und dann erklärt er warum. Oder mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Das Gleichnis vom Seemann war etwas, wozu die Menschen einen Bezug hatten. Und es ist nicht nur möglich, sondern sehr wahrscheinlich, dass einer, der dieses Gleichnis über den Seemann und wie die Körner auf felsigen und guten Boden fielen, gehört hatte, einen Monat später auf dem Feld stand und etwas säte, die Samenkörner in seiner Hand betrachtete und wieder an diese Belehrung erinnert wurde. Wenn man Gleichnisse, Geschichten und bildliche Darstellungen verwendet, bleibt es den Schülern auch nach Unterrichtsschluss im Gedächtnis. Und seine Methode war bemerkenswert einfach. Manchmal war er ziemlich streng, aber er passte sich immer dem Niveau seiner Zuhörer an. Es ist eine heilige Berufung. Ich glaube, ich würde dem Lehrer sagen, dass er nie allein unterrichtet. Er muss es nie allein tun. Der Herr hat das in den Heiligen Schriften verheißen. Wir reden ja über die Heiligen Schriften. In Alma heißt es, der Herr gewährt allen Nationen und Sprachen eigene Lehrer. Und es heißt auch, lehrt eifrig und meine Gnade wird mit euch sein. Ich weiß gar nicht, wie man das Evangelium lehren kann, ohne ständig Gebet erfüllt zu sein. Man kann ein Gebet laut sprechen, man kann es aber auch in Gedanken tun. Wenn ich eine Gruppe oder eine Klasse unterrichtet habe, ich meine jetzt natürlich nicht die 12 Apostel, habe ich häufig in Gedanken gebetet, wie kann ich sie erreichen? Ich wüsste auch gar nicht, wie ich es ohne diese Kraftquelle anstellen sollte.
Das Unterrichten spielt bei allem in der Kirche eine zentrale Rolle. Wer ist verpflichtet, sich darauf vorzubereiten?
Jeder ist ein Lehrer, jeder Führungsbeamter, jeder, der geführt wird, jeder Ratgeber, jeder Vater, jede Mutter. Jeder von uns hat also die Pflicht, andere zu unterweisen. Wir müssen die Grundsätze des Lehrens lernen. Der Herr hat es in seiner Kirche so eingerichtet, dass jeder alles tun kann. Im Buch Lehre und Bündnisse steht, dass jedermann im Namen Gottes, des Herrn, des Erretters der Welt, sprechen könne. Wie gesegnet sind wir doch, dass bei uns nur sogenannte Laien das Priestertum tragen, sodass jeder Bruder das Priestertum bekommen kann. Alle Schwestern können eine Berufung in der Kirche bekommen. Und jeder von uns wird Vater oder Mutter. Daher steht das Unterrichten bei allem, was wir tun, im Mittelpunkt.
Wo liegt der Unterschied, da Sie das Unterrichten zu Hause erwähnt haben, zwischen dem Unterricht in der Kirche und dem zu Hause? Gibt es da große Unterschiede?
Zu Hause ist es persönlicher, besser, leichter und nicht so förmlich. Die Eltern können auch sagen, zeig mal. Die Eltern vermitteln auch andere Sachen, die den Kindern nicht gefallen. Und wenn sie dann fragen, warum, kann man nur antworten, darum. Denn man weiß keinen Grund. Man weiß nur, dass es nicht richtig ist. Und man bringt den Kindern Gehorsam bei, damit sie es lernen und begreifen. Zu Hause gibt es auch das machtvolle Band der Liebe zwischen Eltern und Kindern. Man gibt nicht auf, bis das Kind etwas gelernt hat.
Präsident, wie schaffen Sie es, dass im Unterricht der Geist vom Lehrer auf die Schüler übergeht, sodass diese eine aufbauende Klassenzeit erleben?
Zunächst einmal müssen Sie wissen, dass man sie mag, dass man sie unterweisen möchte. Und dann muss man so sprechen, dass sie einen verstehen. Man kann auch über ihnen dahinschweben, auch bei Evangeliumsthemen, und über etwas sprechen, womit sie nichts anfangen können. Der Herr hat das nicht getan. Der Herr war mit den Leuten zusammen, sprach mit ihnen Tag für Tag, und seine Lehren waren immer auf sie zugeschnitten. Wenn man etwas zu vermitteln hat, wollen sie ja auch lernen. Sogar Teenager, vor allem Teenager, wollen lernen. Sie hungern geradezu danach. Viele Lehrer glauben, sie müssten alles bis zum letzten Wort vorbereiten. Ja und nein. Die Unterrichtsvorbereitung muss offen genug sein, dass man die Schüler einbeziehen kann, dass sie Fragen stellen und mitreden können. Man muss auch etwas Raum für Inspiration lassen. Der Heilige Geist ist wie ein Souffleur in unserem Gedächtnis. Wenn wir uns auf ein für uns schwieriges Thema vorbereiten und wir über uns nachdenken und was wir tun, dann fällt uns immer etwas ein, was wir in die Lektionen einbauen können. Ein Erlebnis, ein Ort, an dem wir waren, etwas, was wir gesehen haben. Und die Heiligen Schriften gehören auch dazu. Sie sind nicht nur Bücher, in denen man hin und wieder liest, um sich über die Regeln und Vorschriften der Kirche zu informieren. Manchmal ist der Unterricht in der Kirche so steif, dass er mehr einem Vortrag gleicht. Vorträge im Unterricht kommen bei uns nicht so gut an. Anders ist es in der Abendmahlsversammlung bei Konferenzen, wenn man den Sprecher Prediger nennt. Dann ist es ein Vortrag. Das Unterrichten kann aber auch ein Dialog sein. Dann kann man auch Fragen stellen. Es ist leicht, die Schüler zum Fragenstellen zu bewegen. Angenommen, Sie geben einen Unterricht über den Märtyrertod des Propheten Joseph Smith. Da stehen Sie, ein Lehrer für Geschichte der Kirche. Sie haben alles gelesen. Sie wissen, dass der Prophet am 27. Juni 1844 um 17 Uhr im Gefängnis von Carthage erschossen wurde. Wenn Sie fragen, zu welcher Tageszeit oder wo der Prophet erschossen wurde und so weiter, wird keiner Ihrer Schüler es wissen. Sie wussten es ja auch erst, nachdem Sie es im Leitfaden gelesen hatten. Sie können aber fragen, was hat ihn dorthin gebracht? Was glauben Sie, hat ihn dorthin gebracht? Sobald Sie fragen, was glauben Sie, haben Ihre Schüler etwas beizusteuern. Sie haben etwas zu sagen. Sogar der schüchternste Schüler hat dazu eine Meinung. So kann man also Fragen einsetzen und den Unterricht im Griff behalten und steuern. Gehen Sie auf Fragen ein. Scheuen Sie sich nicht, im Unterricht Fragen zu stellen. Sie können genauso wenig etwas weitergeben, was Sie gar nicht haben, wie Sie von einem Ort zurückkehren können, an dem Sie gar nicht waren. Man muss also den Geist bei sich haben.